Heute geht es in meiner Predigt um Helden und Tugenden. Wahrscheinlich hat jeder so sein Bild von einem Held, wie ein Held sein muss. Meistens kennt sie jeder. Helden stehen dafür, bekannt zu sein, nicht unbekannte Persönlichkeiten zu sein, sondern das sind Leute, deren Namen man kennt. Aus Filmen, aus der echten Welt. Das sind bekannte Persönlichkeiten. Nicht irgendwelche Leute, die man nicht kennt. Und Helden aus der Bibel, so zum Beispiel wie wir sie alle kennen, namens Japhet, Kaleb sagt uns wahrscheinlich was, Reja, Jahat, Ahumai, Lehat, Hezron, Peres oder zum Beispiel Mose. All diese Helden sind uns wahrscheinlich bekannt. Kennt ihr einen dieser Helden? Könnt ihr euch ja mal kurz melden. Wahrscheinlich Mose. Wie viele Tiere nahmen denn noch mal mit auf die Arche? Nee, komm, lassen wir das. Ihr habt schon gemerkt, normalerweise, wenn wir Helden kennen, dann wissen wir genau, wer es ist. Und Mose ist uns wahrscheinlich allen ein Begriff. Aber wer sind diese anderen Persönlichkeiten? Einige kennen sie vielleicht. Also ich kannte die Namen nicht. Ich werde nämlich heute einen Helden mir vornehmen und mit euch genauer betrachten, sein Leben anschauen. Und der steht in dem bekanntesten Buch der Bücher, im 1. Chronike, Kapitel 4. 1. Chronike, das ist so ein Buch, wo man sich richtig durchquälen muss. Da kommt ein Geschlechtsregister nach dem anderen. Namen ohne Ende. Namen, von dem kaum mehr genannt wird als "und er wurde geboren". Und der zeugte jenen. Und das war der Sohn von. Und seine Mutter war sie. Also eigentlich nur Namen. Und derjenige, der es schafft, das komplett durchzulesen, der hat meinen vollen Respekt verdient. Das einfach mal so durchliest. Es gibt ja auch eine Geschichte, und bei der weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich geschehen ist. Es soll einen Menschen geben, der Christ geworden ist, weil er in einen Gottesdienst kam. Der Prediger kam nicht. Dann dachte sich ein Gemeindemitglied, dann werde ich mal einspringen und ein paar Texte aus der Bibel vorlesen. Hat das erste Buch Chronike aufgeschlagen, fing von Kapitel 1 an und zog erstmal bis Kapitel 6 durch. Und am Ende dieser Predigt sagte wohl dieser Mensch: "Na, wenn so viele Menschen an Gott glauben, warum ich dann nicht auch?" Die Chronike können sogar Menschen verändern. Ich glaube aber, dass an einer Stelle der Chroniken so eine kurze Pause eingefügt wird, so ein kurzes Atemholen von 2 Versen. Da wird plötzlich mehr erzählt über eine Person als bei den anderen. Und mich erstaunt es, weshalb. Und dort steht im Kapitel 4 von Vers 9 und 10. Den Rest lassen wir mal weg. Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach: "Ich habe ihn mit Kummer geboren." Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach: "Ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrest und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere." Und Gott ließ kommen, worum er bat. Vielleicht kennen einige dieses kleine Buch, das Gebet des Jabes. Da wird diese Geschichte von diesem Menschen genauer, tiefergehend aufgeschlüsselt. Man wird mit hineingenommen. Und ich mache so ein kleines Plagiat heute. Ich möchte auch mit euch in diese Geschichte hineingehen. Und dieses Buch hat mich inspiriert, über diesen Mann näher nachzudenken. Weshalb stehen dort diese Verse um seinen Namen herum? Weshalb wird er plötzlich eingeholt? Ich meine, davor geht es doch einfach nur so: die Söhne Judas waren Peres, Hezron, Karim, Hur und Schobal. Reja aber, der Sohn Schaub, zeugte Jahat, Jahat aber zeugte Ahumai und Lat. Das sind die Geschlechter der Zoratiter. Und dies sind die Söhne Hurs, des Vaters Etams, Jerel, Jishmach und so weiter und so weiter. Aber bei Jabes wird plötzlich Luft geholt, eine Pause gemacht. Dort steht, dass er wohl unter nicht so guten Umständen geboren wurde. Seine Mutter nannte ihn Jabes, und das bedeutet Schmerz. Und es steht auch, dass das Einzige, was dort steht, ist, dass sie ihn mit Kummer geboren hat. Also wahrscheinlich hatte diese Mutter, diese Frau, mehr Schmerzen als alle anderen Frauen bei der Geburt. Weil das muss schon außergewöhnlich sein, wenn man sein Kind Schmerz nennt. Ich weiß nicht, wie schwer es ihr ergangen sein muss mit diesem Kind. Das zweite Problem mit diesem Namen ist jedoch, dass Namen prophetisch auch gegeben wurden. Dass Namen immer eine tiefere Bedeutung hatten. Also ich frage mich, ob er als junger Mann in der Schule nicht ziemlich beliebt wurde als jemand, der gehänselt wurde. Na, deine Mutter muss ja richtig Freude mit dir gehabt haben, dass sie dich so genannt hat. Jabez. Und jedem war klar, was das bedeutet. Der Name stand für das gesamte Leben. Zum Beispiel Salomo, Frieden. Er war tatsächlich der erste König Israels, unter dem Israel keinen Krieg führen musste. Es war prophetisch. Jabez. Jemand, der mit Kummer geboren wurde. Und plötzlich wird die Kindheit weggelassen und Jabez steht da mit einem einzigen Wunsch, als erwachsener Mann. Er rief Gott Israels an und sprach ein Gebet. Ganz kurz, ein Vers lang. Und am Ende dieses Gebets steht, und Gott erhörte seine Bitte. Und eingeleitet wurden die Verse mit, er ist der angesehnteste seiner Brüder. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sein Name bedeutet. Angesehen. Wahrscheinlich hat er Erfolg gehabt. Hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und ich möchte mir diesen Held anschauen, der da so zwischen diesen ganzen anderen steht. Und manchmal sind Helden für uns, wie gesagt, schon einfach nur irgendwelche große Persönlichkeiten. Und wir vergessen den Blick nach links und nach rechts und merken, dass die neben uns Helden sind. Und nicht im Sinne von, ja, du bist ein Held des Alltags und wir sagen das einfach nur so, um zu sagen, ja, ist schön, dass es dich gibt, dass du das machst und auf Wiedersehen. So was machen wir oft. Und die eigentlichen Helden, die wirklich was Großes machen, die werden dann richtig geehrt. Da kommt dann der Bundespräsident, verleiht ein Bundesverdienstkreuz oder die Presse wird aufmerksam, man wird abgebildet, weil man Menschenleben gerettet hat oder sonst noch etwas gemacht hat. Man bekommt plötzlich große Aufmerksamkeit und die ganzen kleinen Sachen, na, das sind nicht so die richtigen Helden, das sind anerkennenswerte Persönlichkeiten. So einer wahrscheinlich wie Jabez, über den die Bibel sonst nie wieder ein Wort verliert. Aber in diesem Augenblick hat sich sein komplettes Leben verändert. Ich möchte mit euch dieses Gebet anschauen. Und ich glaube, dass dieses Gebet uns Tugenden verraten, die uns zeigen, was es bedeutet, eigentlich ein Held zu sein. Und die uns vielleicht auch Mut machen, Sachen bitten zu dürfen, die wir uns vielleicht gar nicht sonst zutrauen. Stellt euch mal einen großen geistlichen Menschen vor, einen großen Beter. Überlegt euch, ihr seid im Hotel, wahrscheinlich mit dem in so einem Doppelzimmer, in zwei verschiedenen Betten, gibt's ja. Und ihr geht aufs Bad und ihr merkt, jetzt kniet er nieder und betet. Ihr seid natürlich neugierig und überlegt, na, was wird wohl sein Gebet sein? Für wen wird er als erstes beten? Was wird seine erste Bitte sein? Wie beginnt sein Gebet? Wie wird so ein Mensch wohl beten? Und ihr hört ihn dann beten, Herr Vater, ich bitte dich heute als erstes an diesem Tag, dass du mich segnest. Und ihr denkt, oh, wie egoistisch ist der denn? Ich hätte was ganz anderes erwartet. Wieso fängt er denn mit sich an? Ist ja typisch. Heutzutage denkt ja jeder nur an sich selbst. Und gleichzeitig geht vielleicht der Gedanke bei euch durch den Kopf, dass ihr merkt, Gott hat uns aufgefordert, dass wir um Segen bitten, dass er ihn gerne schenken will und dass vielleicht so große Beter anders denken als wir. Dass solche Beter wissen, worauf es ankommt, dass sie abhängig sind. Und Segen bedeutet hier eben nicht, Herr, schenke mir mehr von dem, was ich selbst machen kann, mehr von dem, was ich sowieso schon habe oder mehr von dem, was ich aus eigener Kraft erreichen kann. Schenk mir die Kraft dazu, dass ich das machen kann. Jabez betet hier ganz besonders um den Segen, den er eben nicht bekommen kann, wenn Gott ihn nicht schenkt. Jabez betet hier um Segen, der eine Dimension hat, die eigentlich das Irdische übersteigt. Ich frage mich, wie oft wir in den Tag gehen, ohne um diesen Segen zu bitten. Ohne Gott zu bitten, dass er uns segnet. Wie oft beginnen wir einen Tag, ohne Gott zu bitten, Herr, segne mich. Und ich frage mich, wie oft wir deshalb auch keinen Segen bekommen. Die Bibel spricht davon, dass sie uns Segen, dass Gott uns Segen schenken möchte, dass er uns segnen möchte, wenn wir bitten, dass er Segen in Fülle zur Verfügung hat. Und es gibt sogar einen Text, der sagt, ihr kriegt nichts, weil ihr nicht drum bittet. Wie oft begehen wir einen Tag, starten in den Tag und bitten nicht um den Segen Gottes. Und nachher fragen wir uns, ja Gott, wo warst du in meinem Leben? Was hast du mit meinem Leben gemacht? Und Jabes Bitte beginnt, Herr, segne mich. Segne mich. Ich brauche dich. Ich bin eigentlich nur einer, der Schmerzen bereitet. Bin abgestempelt. Hab nicht viel übrig. Wenn etwas aus meinem Leben werden soll, dann brauche ich dich. Segne mich. Und das Gebet geht weiter. Erweiter mein Gebiet. Wahrscheinlich war er Schafshirte oder Viehzüchter. Und er hatte wahrscheinlich jede Menge Land von seinen Eltern geerbt. Und wenn er dann so tagsüber seine Grenzsteine so abging, wenn es die damals schon gab, und guckte, wie sein Land so aussieht, was er so hat, dann hat er sich wahrscheinlich gefragt, Herr, ist das alles? Kann das mehr werden? Kann ich mehr Einfluss bekommen? Kann ich erfolgreicher werden? Fragen, die ein Christ ja eigentlich, wenn dann mit schlechtem Gewissen stellt. Erfolg, Macht, mehr. Das klingt ja schon nach Raffgier, nach egoistischem Selbstzweck. Aber Jabes bittete oder bat um mehr Gebiet. Erweiter mein Gebiet. Ich glaube, wenn er Börsenmakler gewesen wäre, hätte er darum gebetet, Herr, segne meine Anleihenportfolios. Erweiter sie. Und wenn er irgendein Geschäftsmann gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich darum gebetet, Herr, schenk mir mehr Aufträge. Schenk mir mehr Kunden. Lass mich erfolgreich sein. Dieses Gebet meint aber nicht nur den Beruf. Er schließt seine ganze Familie mit ein. Herr, segne meine Familie, segne mein Haus. Erweiter meinen Einfluss meiner Familie. Lass uns mächtig werden. Das Besondere an Jabes ist, es wirkte nicht irgendwie anmaßend. Es wirkte nicht so nach dem Motto, er will Macht, um sie für sich zu nutzen. Jabes wusste, dass alles, was er bekommen wird, aus Gottes Hand sein wird. Und dass er alles, was er bekommen wird, zu seiner Ehre einsetzen will. Dass, wenn er mehr Einfluss bekommen wird, er diesen nutzen will, um Gott weiter zu verkündigen, den Menschen. Und deswegen kann die tiefste Bitte wahrscheinlich gelautet haben, Herr, segne mich und mach mich erfolgreicher darin, Menschen zu erreichen, die dich nicht kennen. Nutze meine Verantwortung, die ich geschenkt bekommen habe in meinem Job, in meinem Beruf, in meiner Familie, um Menschen zu erreichen. Er dachte egoistisch, um eben nicht egoistisch zu sein. Ich glaube, das wirft ein ganz anderes Bild auf dieses Gebet, was auf den ersten Schein so anmaßend klingt. Wo wir uns vielleicht sagen würden, na, wenn so jemand in einer Gebetsrunde beten würde, zwei Verse, und dann wissen wir noch nicht mehr den Kontext, wie er das gemeint hat. Was ist denn das für einer? Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass Gott möchte, dass wir Karriere machen. Und dass Gott nichts gegen Karriere hat, nichts gegen Erfolg, nichts gegen jemanden, der einen Porsche Cayenne fährt, nichts gegen jemanden, der eine riesen Firma aufbaut. Aber diese Menschen haben Verantwortung bekommen. Diese Menschen haben Verantwortung bekommen, nach links und nach rechts zu schauen. Diese Sachen, die sie bekommen haben, zu nutzen. Und es ist auch völlig, völlig gut, den Einfluss nicht nur in der Karriereleiter hochzusteigen. Es kann auch bedeuten, dass man jahrelang dasselbe macht, in derselben Position und seinen Einfluss erweitert, in dem die Menschen merken, auf diesen Menschen können wir nicht verzichten. Der ist so ehrlich, der ist so gewissenhaft, der hat Prinzipien und Werte und Tugenden, auf diesen Menschen wollen wir nicht verzichten. Der ist für das Arbeitsklima unabdingbar. Der sorgt dafür, dass alle gute Laune bekommen. Der denkt nicht nur an seine Aufgabe, die vor ihm steht, sondern der denkt auch noch an den neben ihm, der gerade eine Ehekrise hat. Oder der gerade einen Autounfall hatte und keine Vollkaskoversicherung. Das ist jemand, der die Augen offen hat. Jemand, der seine Familie, seine Firma, seinen Besitz nutzt, um Gottes Herrschaft zu vergrößern. Und Herrschaft meine ich jetzt nicht territorial gesehen, sondern wie blind ist die Welt für Gott? Ich glaube, dass Gott Menschen benutzen möchte, um anderen Menschen die Augen zu öffnen. Dass man eben doch Erfolg einsetzen kann, um anderen Menschen zu helfen. Der Chef von Deichmann ist Christ. Und er sagt, er bezahlt hier niemanden unter einem Mindestlohn. Er hat bestimmte Prinzipien. Es gibt Manager, die dafür sorgen, dass sie alles darum tun, Arbeitsplätze zu erhalten, wenn es möglich ist. Und selbst in Krisen fällt es ihnen manchmal schwer. Aber sie schauen auf ihr Gebiet, was Gott ihnen geschenkt hat, und geben sich nicht damit zufrieden zu sagen, ist schön, wie es ist, kann so bleiben, muss sich nichts dran verändern, ist in Ordnung. Genauso wie Jabez. Er hat gebetet, er bat Gott, Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Und dann die dritte Bitte. Steh mir bei. Steh mir bei ist irgendwie etwas für uns, wo wir sagen, na, wenn du etwas auf dich hältst, dann sorg dafür, dass du unabhängig wirst. Dass du frei von irgendwelchen Bindungen wirst oder Zwängen oder Abhängigkeiten von anderen Menschen. Du musst selbst entscheiden können, dein Mann stehen können, deine Frau stehen können und selbst dein Leben regeln. Egal wo. Bloß nicht abhängig werden. An so vielen Möglichkeiten, wie nur irgend möglich, dich lösen, nicht binden. Ich glaube, dass wir zur Abhängigkeit geschaffen wurden. Und jetzt nicht falsch verstehen. In der Bibel steht, Gott will uns frei machen. Er will uns von allen Fesseln lösen. Aber wenn man sich das genauer überlegt, was das bedeutet, dann heißt das auch, dass er gleichzeitig sagt, Herr, oder Mensch, umgekehrt jetzt, du kannst absolut frei sein. Aber du brauchst mich dafür, um frei zu werden. Du brauchst mich, um dein Leben in den Griff zu bekommen. Du brauchst mich, um weiterzuschauen. Du brauchst mich, wenn du fällst. In den Sprüchen steht ein Vers, wo der Schreiber sagt, so viele setzen so viel auf sich und sagen, sie sind so gütig, sie sind so ein richtiger Freund. Aber wo ist einer, auf dem wirklich Verlass ist? Und er setzt auf Gott und sagt, wenn du auf Gott setzt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er zu seinem Wort steht. Und wenn Jabez Gott bittet, steh mir bei, dann macht das deutlich, Herr, ich kann das nicht alleine. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich. In jeder Phase meines Lebens. Ich brauche dich. Abhängigkeit ist, glaube ich, schwierig einzugehen. Wer macht sich schon gerne abhängig? Aber so beginnt das Gebet nun einmal mit dem Segen bis hin zur Gebietserweiterung und plötzlich diese Bitte von steh mir bei, sei nah. Da ist ein Beter, der bestimmte Werte hat. Und ich glaube, selbst die Helden aus Comic-Verfilmungen, Kinofilmen oder die Helden, die wir sonst noch so kennen, all diese Menschen hatten jemanden, der ihnen beistand, der für sie da war. Freunde, die hinter ihnen standen. Ein Barack Obama wäre nie Präsident geworden, wenn er nicht ein riesen Team gehabt hätte, das ihm geholfen hätte. Andere Menschen wären nie dorthin gekommen, wo sie jetzt sind, wenn sie nicht andere gehabt hätten an ihrer Seite. Aber wo ist jemand, auf dem wirklich Verlass ist? Und diese Frage stellen wir uns vielleicht auf. Wo ist jemand, auf dem wirklich Verlass ist? Und selten denken wir daran, was kann ich dafür tun, dass ich jemand bin, auf den Verlass ist? Was kann ich dafür tun, damit Menschen jederzeit auf mich setzen können und ich sie nicht im Stich lasse? Anstatt zu erwarten, vielleicht zu erfüllen, zu zeigen, dass ich für etwas stehe. Die Tugend sich anzueignen, wenn ich ein Wort gebe, dann breche ich das nicht. Und bevor ich unsicher bin und nicht weiß, ob ich es halten kann, gebe ich es lieber nicht. Ich glaube, Jabez betete diese Bitte schon mit dem Verständnis, dass er abhängig von Gott ist, aber gleichzeitig auch in dem Bewusstsein, wenn Gott so treu ist, muss ich das auch sein. Und dann geht es weiter. Seine letzte Bitte ist, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Oder nach Luther, dass mich kein Übel bekümmere. Ich finde es schon interessant, wie Jabez betet. Auch hier wieder. Oft bete ich in der Richtung, Herr, mach, wenn es mir schlecht geht, dass du da bist. Wenn etwas passiert in meinem Leben, gib mir Kraft, es durchzuhalten. Sei da. Und dieses Gebet hat auch seinen Platz, aber Jabez stellt es geschickt an. Der fordert Gott heraus und sagt, halt es von mir fern. Lass gar nicht zu, dass es an mich rankommt. Halt es von mir fern. Ich glaube, Jabez war sich so fest davon überzeugt, dass es die Macht gibt, die er nicht sieht, die er Gott nennt. Und die Macht, die er nicht sieht, die das Böse verkörpert, Satan und die Dämonen. Er wusste, dass es Übel gibt von Menschen, aber auch von einer Kraft, die ihn von Gott trennen will. Und er hatte beides auf dem Schirm. Und er hat nicht gesagt, Herr, lass mich alle Versuchungen überleben, steh mir in allen Versuchungen bei. Er bat, halt sie von mir fern. Mach, dass ich gar nicht versucht werde. Ich meine, das ist ein schön utopisches Gebet. Wer lässt das schon über seine Lippen kommen? Vielleicht glauben wir auch nicht so richtig dran, dass Gott das machen könnte. Oder vielleicht, dass wir so bitten dürften. Ich glaube, alles an diesem Gebet ist eine reine Provokation. Es fordert uns doch heraus, egoistisch zu beten. Zu beten und von Gott etwas zu verlangen, dass es mir geht wie im Schlaraffenland, dass kein Übel an mich herantritt. Ich meine, hier steht nicht, dass er kein Übel hatte. Dass es ihm blendend ging. Und ich bin davon überzeugt, mit dem Namen wird es ihm nicht die ganze Zeit blendend gegangen sein. Da gab es garantiert Neider und Hasser. Besonders, weil er plötzlich einer der angesehensten seiner Brüder wurde. Oder der angesehenste. Mit Erfolg kommen nämlich auch die Neider. Die Menschen, die einen angreifen. Die etwas in Frage stellen. Wahrscheinlich den Glauben auch. Oder die eigene Art und Weise, wie du zu Ruhm und Ehre gelangt bist. Ich frage mich, was dieses Gebet in unserem Leben ausrichten könnte, wenn wir es täglich beten würden. So kurz und so mächtig. Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Amen.